Linux hat den Vorteil, dass man grob nachvollziehen kann oder vielleicht sogar sehr genau, das kannst du besser erklären, was passiert mit meinen Daten im Vergleich zu Microsoft oder Apple. Was ist denn da der Unterschied?
Ja, also der größte Unterschied beim Linux ist halt, dass die Sourcen, dass der Quellcode offen ist. Das heißt, da können alle Personen reingucken und können sich den anschauen und können den prüfen auch dabei. Das heißt aber nicht, also es kann jeder auch verändern, aber es heißt nicht, dass jeder einfach dann den Code auch wieder einchecken, sprich den Code auch wieder an seinen Platz zurücktun kann zu der Distribution, sondern das wird schon kontrolliert. Also da sind dann auch eine Gruppe von Personen, die dann vorher gucken, ist denn das auch sauber programmiert worden, ist da irgendwas drin, was hier vielleicht nicht rein darf. Ja, und so ist das dann halt so ein Konglomerat aus so einem Sicherheitsgremium, was dann aufpasst, dass da nichts reinkommt.
Hm. Und dann weißt du aber, also es ist so, dass bei Linux die Daten sicher sind. Kann man das so sagen?
Das sage ich so, oder das, ja, das kann man auf jeden Fall, das kann man auf jeden Fall so sagen. Schon allein aus dem Grund, dass ich einfach wirklich in alles reinschauen kann.
Hm. Und weil es ja nicht kommerziell ist, ne? Also Microsoft verdient ja Geld mit unseren Daten, verkauft die weiter oder versucht die zu analysieren, um selber ihr eigenes Angebot zu verbessern und uns da irgendwo anzutriggern. Das macht Linux. Da ist ja kein kommerzieller Aspekt dahinter.
Richtig, und da gibt es diesen Ausdruck GAFAM. Google, Amazon, Facebook, Microsoft, und wer war das mit dem zweiten A? Ich weiß es nicht. ja, die sind alle daran interessiert, an unseren Daten natürlich, weil die sehr viel über uns aussagen, wer wir sind, mit wem wir zu tun haben, was wir gerne hätten, was wir gerne kaufen möchten, ja.
Es ist ja der Linux Presentation Day und wir haben ja eingeladen, dass die Leute herkommen, sich Linux anzugucken, mit euch zu reden. Und dann war vorhin ein Herr hier, ich weiß gar nicht, ich glaube, er ist sogar noch hier, der sagte, ich bin komplett paranoid. Fand ich ein bisschen hart formuliert, aber es waren seine eigenen Worte. Dass er zum Beispiel, er hat kein Smartphone, das kenne ich jetzt von mehreren Leuten, die sagen, mir reicht ein normales Handy, wo ich telefonieren kann und es vielleicht noch ein SMS schicken. Aber er sagte auch, er hat einen Computer, der geht überhaupt nicht online, den hat er voll unter Kontrolle, und er hat einen Rechner, der ist im Internet, aber die haben beide keine Verbindung, weil er sagt, er weiß überhaupt nicht, was mit seinen Daten passiert und er will das nicht.
Ja.
Kannst du das nachvollziehen?
Ja, das habe ich mich jetzt so gefühlt, ob ich derjenige war, der jetzt da reingekommen ist.
Nein, warst du nicht.
Also, ja, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, dass man sich da so sehr vorschützt. Ich selber habe auch 6 oder 7 Jahre auch im Sicherheitsbereich gearbeitet, in der IT gearbeitet, und habe da sehr viel mit rausgenommen und bin auch super vorsichtig heute. Und ja, ich kann es verstehen, dass man heute so reagiert. Gerade auch bei den Meldungen, die da draußen so passieren und kursieren auch hier.
Ja, du hast es, wenn sie einmal wechseln, du weißt nicht, wo sie sind, die Daten und alles. Ne? Und wie ist das? Welche Möglichkeiten gibt es heutzutage, dass die, also wer auch immer die sind, diese unbekannte Masse, dass die auf meinen Rechner zugreifen? Also bisher haben wir immer davon gesprochen, ich mache irgendwas, ich bestelle was, ich klicke was an, ich sende immer Daten, ich sende. Aber wie weit können die auf meinen Computer reingucken?
Also in erster Linie sind sie daran interessiert, wer du bist. Und dazu müssen sie gar nicht wirklich richtig rein in deinen Computer, sondern dazu werten sie die Daten, die du produzierst, aus. Mhm. Und dann wissen sie schon mal, wer du bist. Es gibt natürlich aber auch Möglichkeiten, auf einen PC draufzukommen. Und dann ist es so, dass bei proprietären Softwareherstellern das schon so ist, dass das so eine Blackbox da im Hintergrund ist und dass man da auch gar nicht weiß, wie viele Sicherheitslücken gibt es da eigentlich. Und man hat ja in den letzten Jahren ganz viel mitbekommen, dass immer wieder aufgetaucht ist, dass eine schwere Sicherheitslücke erst zu spät entdeckt worden ist. Und ja, darum geht es einfach, dass wir diese Sicherheitslücken einfach schließen.
Und gibt es für Linux, also ist das noch zu unbekannt, oder haben die Hacker keinen Bock auf Linux, oder ist es so sicher, dass die da keine Viren reinschicken können?
Also ich glaube, es ist auf jeden Fall sicher durch die Quelloffenheit, das ist das allererste auch. Aber ja, die ganze Philosophie drumherum, da es keine proprietären, keine geschlossenen Programme auch darauf gibt auf dem System, keine Konzerne dahinter stecken, die sich jetzt dann auch darüber freuen, diese Daten von dir zu bekommen, ja, ist das schon mal eine grundsätzliche Leichtheit dabei oder Leichtgewichtigkeit dabei bei dem Linux und einfach sicherer dann auch.
Ja, das heißt, da ist, besteht aber auch kein Interesse, das zu hacken
richtig,
oder da irgendwie was reinzuschicken.
Genau.
Ja,
ich meine, dieses Hacken selber, um jemanden an seine persönlichen Daten ranzukommen, das versucht man immer in verschiedenen Systemen, ist aber wie gesagt auf dem Linux schwieriger, weil man bei Netzwerktechniken, wenn man sowas programmiert, dann kann man da mit vielen Leuten drüber gucken, kann das ganz sicher machen und kann das vorher schon wirklich abklären. Mhm. Und in einer proprietären Firma ist das so, dass da ganz wenige Entwickler dran sitzen. Da sitzen manchmal nur ein, zwei Personen dran, um eine ganz wichtige Stelle zu programmieren, weil es kostet ja auch viel Geld sowas und die Programmierer kosten auch oftmals viel Geld. Und dann passiert das einfach, dass da was untergeht und dass da eine Sicherheitslücke entsteht.
Ja. Hast du denn selber auch schon mal was an Linux weiterentwickelt? Hattest du schon mal eine Idee und ist die angenommen worden?
Ja, ich bin ein unglaublich guter Benutzer von Linux, muss ich sagen. Nein, ich habe selber noch nichts weiterentwickelt. Ich sehe meinen Part eher darin, dass ich so ein bisschen den Missionar mache und das nach außen bringe.
Ja. Aber du könntest
theoretisch. Ich könnte mir natürlich jederzeit die Quellsourcen einfach runterladen und könnte Sachen erweitern. Ja. Und Linux ist ja, jetzt haben wir so dieses Betriebssystem, aber so ein Betriebssystem besteht aus einem Dateimanager und anderen Sachen auch. Das heißt, es gibt da viele verschiedene Bereiche und die kann ich mir einzeln schnappen und kann die erweitern. Ja.
Ich habe mich gefragt, ich bin viel in Schulen und auf den meisten, eigentlich auf allen Rechnern, die ich bisher gesehen habe, in Schulen lief Windows. Ja. Meistens sogar eine steinalte, ungepflegte Version, was wahrscheinlich noch viel schlimmer ist als Windows an sich.
Ja.
Warum machen die Schulen das? Es kostet Geld, es muss gepflegt werden. Warum steigen die nicht auf Linux um? Das frage ich mich. Es wäre doch einfacher und es wäre kostengünstiger, oder? Zumal also, du mit den neueren Windows-Versionen, die jetzt angeblich kommen sollen und alles nur noch in der Cloud ist. Ich weiß sowieso nicht, ob das für Schulen so gut ist, wenn alles nur noch in der Cloud ist.
Halte ich auch sehr fragwürdig. Und genau diese Frage stelle ich mir wirklich auch. Und ich bin vor ein paar Tagen in Großheimerode vor der Schule gestanden und da standen dann 10 ältere PCs draußen, wo ich mir gedacht habe, das wären so schöne Linux-Rechner. Da könnte man so toll Linux drauf machen. Die würden noch bis in die Ewigkeit laufen. Das ist wirklich... Für mich, für uns, für die Linux-Gruppe eins der größten Fragen überhaupt, warum ist es nicht in Schulen oder allgemein in der Öffentlichkeit mehr? Eine kleine Antwort könnte darauf sein, es kann sich ja vielleicht um Geld drehen. Also es ist natürlich so, dass es werden Millionen, Milliarden, ich weiß es nicht wie viel, ausgegeben in Deutschland an Lizenzkosten und da ist natürlich ein ganz großer Lobbyismus dahinter, dass das auch so bleibt.
Ach so, rum Geld. Okay, dass die also auch viel Geld in die Hand nehmen, die Lobby, um immer wieder für Microsoft zu sprechen sozusagen.
Genau, ja, verstehe. Genau. Und es ist halt keiner dahinter, der da Geld verdient für Linux und deswegen ist auch da die Bewegung wesentlich geringer.
Ja, aber gerade deswegen, ich habe jetzt kürzlich wieder eine Reportage im Fernsehen gesehen, wie viel Werbung doch mittlerweile in Schulen gemacht wird, weil auch mittlerweile ganze Firmen entdeckt haben, wir können schon ganz früh in die Kindergehirne reinkommen, indem wir zum Beispiel in dem Autokonzerne Unterrichtsmaterial entwickeln, wo sie dann Automarken nachmalen müssen und solche Sachen. Ich weiß auch, dass ein großes Kommunikationsunternehmen Unterrichtsmaterial entwickelt hat für Medienbildung, aber da ist halt überall das schöne rosafarbene Tee drauf. Ne? Also es ist irgendwie Werbung.
Ja,
und das ist mittlerweile flächendeckend in den Schulen und auch Microsoft. Ne? Und da muss man eigentlich umdenken.
Da muss man umdenken. Da muss auf jeden Fall eine Umdenke passieren. Ich finde, dass allgemeine Umdenke passieren muss. Das ist ein großes Argument, was immer gegeben wird. Ja, dann brauchen wir ja Administratoren. Ja, die brauchen wir für Microsoft auch.
Oh.
Die haben wir halt, wir sind halt alle so Microsoft-Ziehkinder, sage ich immer. Wir sind so erzogen worden und deshalb kennen wir das und dann halten wir das für ganz normal. Und ja, wir brauchen natürlich für Linux auch Administratoren. Aber aus meiner Sicht ist es eine Pflicht, dass wir in öffentlichen Gebäuden, in öffentlichen Einrichtungen öffentliche Software benutzen. die quelloffen ist, wo jeder reingucken kann. Das ist für mich essentiell. Also ich kann das andersrum gar nicht verstehen.
Deswegen bist du, wie du schon sagtest, im positiven Sinne missionarisch unterwegs. Ja. Erklär uns doch noch mal kurz, was ist die Linux User Group Witzenhausen? Wer seid ihr? Ist das ein Häuflein Nerds, die sich da einmal die Woche treffen und sich so zusammenmuggeln mit ihren Laptops und Pizza essen? Oder wie ist das?
Ich würde das jetzt mal so als Linux-Schwamm bezeichnen. Wir sind manchmal eine große Gruppe, eine kleinere Gruppe. Also es, vor circa eineinhalb Jahren, ein Dreivierteljahren hatte ich einen analogen Aushang gemacht im Teegut in Witzenhausen und daraufhin haben sich einfach Personen gefunden für diese Linux-Gruppe und die wächst durch Mund zu Mund. Auf jeden Fall wird sie immer größer und ja, was machen wir da? Wir treffen uns jeden Abend, jeden Dienstagabend um 19 Uhr und in erster Linie leisten wir Support. Also wir leisten auch Linux Support, das heißt, wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich habe hier noch einen alten Rechner, ich würde gerne einen Linux drauf installiert haben, dann tun wir das. Oder wir haben auch viele Personen, die kommen und sagen, wir haben schon ein paar Jahre mit Linux jetzt gearbeitet, wir würden gerne ein Stückchen weitergehen. Bis hin dazu, genau wie du es so schön gesagt hast, die absoluten Cracks, die Nerds, die dann auch zu uns kommen und sagen, das finde ich total schön, dass es hier eine Gruppe gibt, dass mal jemand wirklich über Linux spricht und dass das mal ein bisschen öffentlicher wird. Also es findet auf jeden Fall reichlich Anklang.
Ja. Also auch ein bisschen Experiment. Also wenn ihr unter euch seid, auch so richtig fachsimpeln und experimentieren und ausprobieren?
Total, ganz furchtbar nerdig mit irgendwelchen wilden Wörtern. So, ja, genau.
Sehr schön. Im Moment trefft ihr euch noch im Transition Townhouse.
Ja.
Aber ich weiß, ihr sucht neue Räume, weil es euch doch zu klein wird und weil ihr doch gerne einen kleinen Serverbereich hättet.
Richtig, ne? Genau. Wir suchen ganz dringend neue Räume. Wir würden gerne einen kleinen abschließbaren Bereich haben oder wo wir vielleicht auch einen kleinen Raspberry laufen lassen können. Das ist so ein kleiner Mini-PC für uns. Und im Gegenzug bieten wir an, vielleicht so ein kleines bisschen Linux-Support, wenn da vielleicht irgendwo da draußen eine Firma ist, die den ein oder anderen Linux-Rechner hat, den sie gerne pflegen lassen möchte, dann könnte man vielleicht so eine Kooperation da eingehen. Das wäre schön.
Soll das in Witzenhausen sein? Kann das woanders sein?
Es wäre schön, wenn das in Witzenhausen wäre. Wenn das woanders ist, wir kommen auch schon von weiter her. Unsere User kommen von Göttingen, von überall her mittlerweile. Kann man gucken, dass man das vielleicht dann auch umlegt. Ja, kann sein.
Diese Linux User Group, habt ihr euch so genannt oder ist das so ein feststehender Begriff? Es gibt, die gibt es überall und ihr seid quasi die Witzenhäuser-Fraktion?
Genau, die gibt es deutschlandweit, weltweit, kann man sagen, die Linux User Groups. Und wie wir aber jetzt festgestellt haben, es gibt da überhaupt gar keinen Dachverband irgendwie so da oben drüber und es gibt da gar keinen, der die koordiniert oder die zusammenbringt. Ja, okay. Aber es ist so schon bekannt, dass man so eine Linux User Group aufmacht.
Schön. Jetzt sag noch mal kurz zusammenfassend, für wen und sag nicht einfach nur alle.
Das wird's schwer jeden. Schon.
Für wen ist Linux was? Also wir können ja mal durchgehen. Studenten?
Auf jeden Fall. Ja, wir hatten einen guten Vortrag jetzt vor kurzem auch für Studenten Linux an der Uni.
Ja. Also alles so, wenn man jetzt mit gemeinhin gelernt hat, mit Excel und PowerPoint seine Referate und so weiter genau. Zu arbeiten und mit Word, geht alles mit Linux auch.
Dann kommen wir in diesen Open Office oder LibreOffice und so weiter Bereich, genau, das sollte auch soweit funktionieren.
Okay, privat zu Hause, klar, sowieso,
ja,
versteht genau. Sich. Schule haben wir auch gesagt, sollte ja, auch gehen.
Ja.
Firmen, also Firmen, die richtig viel mit Computer machen und auch große Serversysteme haben, oder?
Ja, da kann man vor allen Dingen auch eine heterogene Landschaft erstmal schaffen. Also zum größten Teil ist es meistens schon so, dass in den mittelständischen Firmen die eigentlichen Daten auf Linux-Servern sind, weil man möchte die auch sicher haben. Und ja, von daher kann man auch anfangen, Stück für Stück dann einen Rechner nach dem anderen abzulösen. Also da gibt es für uns oder von uns nochmal einen gesonderten Vortrag, ja. Wie wir uns so die Welt vorstellen, wie man so von der Windows-Welt in so eine quelloffene Linux-Welt reinkommen kann.
Okay, dann habe ich noch eine Gruppe und zwar sind das die, diese Apple-Leute, diese Apple-Leute, die irgendwie sagen, ich kann nicht ohne mein Apple, die Grafik, die haben dann so riesige Bildschirme, also ich möchte die jetzt nicht verleugnen, ne? Ich mag die auch, aber die sagen, es geht nichts ohne mein Apple, es geht nicht. Und wir haben hier zum Beispiel im Radio oft die Probleme, wenn jemand zu Hause seine Sendung mit Apple produziert und hierher schickt, dass da bei uns ist das ganz seltsam manchmal, weil das versteht, auch selbst wenn das MP3 sind, ist es irgendwie komisch. Mhm. Was ist mit denen, die sagen, ich brauche die Grafik von meinem Apple, ich brauche die Schnelligkeit von meinem Apple, ich brauche dieses Tolle, der Prozessor ist im Monitor und ich habe viel Platz auf meinem Schreibtisch. Was sagst du denen?
Nutzt Apple.
Echt, wirklich?
Es ist zum Beispiel auch so, aber wenn wir jetzt den deutschen Markt angucken, bleiben wir mal bei den Mobilgeräten, also wir haben, es gibt immer wieder so Kennzahlen, es gibt so, im Moment haben wir 87% Android und 13% irgendwie iOS, also ja, es ist, ich glaube, das ist so eine unglaubliche Geschmackssache mit dem Apple und Das ist auf jeden Fall eine eigene Sendung wert.
Also du bist nicht grundsätzlich gegen Apple, aber lieber Linux als Microsoft, aber Apple ist auch okay.
Lieber Linux.
Okay. Ja, das wird auch von Grafikern genutzt. Fotografen nutzen sehr gerne Apple.
Ich kann es verstehen. Ich kann es auch verstehen, dass bei Windows, es gibt ja auch spezielle Programme, die wirklich nur für einen speziellen Bereich und dann nur für Microsoft programmiert worden sind. Und dann hat man keine Chance. Ja. Und dann muss man das halt leider nutzen.
Wir haben noch eine Gruppe vergessen. Mhm. Die Gamer und Zocker.
Oh, da sprichst du was. Das ist super. Ich glaube, dass das ein großer Grund ist, warum es im privaten Bereich in bestimmten Altersgruppe kein Linux gibt. Weil dieses klassische Zocken erstmal auf dem Windows passiert, darauf ausgelegt ist und jetzt so ganz mini langsam erst die Welt in den Linux-Bereich reingeht. Mhm. Ich denke, wenn sie da angekommen ist, werden 30% mehr Windows-Benutzer auf Linux sein, ja.
Ich habe noch eine Gruppe, fällt mir gerade ein, das sind Eltern. Eltern, die vielleicht sagen, kann ich zu euch kommen und mal abfragen, was sind denn so Jugendschutzeinstellungen oder sowas, dass mein Kind eben nicht auf diverse Websites kommt, wo es nicht hin sollte oder dass es nicht angechattet werden kann. Könnt ihr da auch Auskunft geben?
Ja, machen wir sehr gerne. Ist Linux auch prädestiniert dafür? Allein schon durch die Abstufung mit diesem Administrator kennen wir dann Sachen, dass man da nicht einfach so installieren kann. Da kann man ein wirklich kindgerechtes System hinbauen. Hm. Mhm.
Sehr schön. Also eigentlich für alle was, ne?
Ja, schon. Ich hätte es ja, genau, du wolltest es ja vorher nicht, dass ich...
Nein,
so hinten, genau.
Dann wäre das Gespräch schon zu Ende. Nein, ich finde es aber schön, dass man halt, wenn sich jeder angesprochen fühlt, also die, dass jeder sich was da raussuchen kann.
Ja, schön, genau, das auch einzeln zu beleuchten, genau, weil dass man nicht, so, da gehöre ich ja nicht rein, das stimmt, genau. Also wenn man die einzelnen Bereiche beleuchtet, fällt es wirklich auf, dass es nahezu wirklich für jeden eine Sache ist.
Und es gibt ja, ihr sagt Distributionen, ich würde jetzt sagen, es gibt einfach unterschiedliche Versionen von Linux. Man sagt, der eine braucht das, der andere braucht das. Es gibt auch welche, die sehen wegen Microsoft relativ ähnlich. Also wenn jetzt einer Angst davor hat, sich umzugewöhnen, geht. Mit ein bisschen, vielleicht ein bisschen Übergangszeit, aber würde gehen.
Genau. Ich glaube, das Erste ist auf jeden Fall, dass man sich darauf einlassen muss, dass man mit etwas Neuem auch einfach umgeht. Und wenn das jetzt dann nicht ganz so ist, wie das bei dem anderen System ist, dann muss man dafür offen sein. Das ist mal so eine grundsätzliche Sache. Und ich kann das auch verstehen, wenn man ganz viele Jahre auf einem System mitgearbeitet hat, dann sich etwas Neues, das neues Werkzeug zu erlernen, ist natürlich dann ist Aufwand und das kostet so ein bisschen Energie und da muss ich einfach bereit sein für erstmal.
Ja, es ist manchmal, also ich finde hier, wir arbeiten ja hier schon teilweise mit Linux, es unterscheidet sich manchmal Doppelklick und Einzelklick, wo man dann manchmal als Windows, alter Windows-User immer Doppelklick, dann passiert was ganz anderes oder spielt sofort los und ja, manche Sachen, aber es geht.
Genau,
man gewöhnt sich dran.
Da sagst du eine, genau, es kommt drauf an, es kommt auch drauf an, welche Distribution ich dann nehme und das eine gute Sache bei Linux ist, ich kann alles einstellen, und eine schlechte Sache bei Linux ist, ich kann alles einstellen.
Also ich bin nie fertig.
Ich bin, genau, so kann man zum Beispiel dort den Doppelklick einstellen, und bei dieser Version, die du dir runtergeladen hattest, ist das einfach die Voreinstellung gewesen, dass es nur ein Klick ist.
Ja.
Und dann muss ich in Anführungsstrichen oder darf ich, kann ich das noch einstellen, aber ich muss es halt noch vornehmen dann auch. Und das ist auch so eine Sache, die wir immer feststellen, es ist unglaublich individuell nutzbar, aber es braucht einfach dafür Leute, die das dann individualisieren.
Ja.
Und das, glaube ich, ist genauso die Umdenke, die passieren muss. Wir bekommen da nicht ein System, was alles kann, und bezahlen dafür einfach, sondern wir kriegen ein freies System, was sicher ist, und holen uns dann Leute, Personen, die uns damit helfen.
Ja, hat aber den Vorteil, dass ich es auf meine Firma oder meinen privaten Gebrauch zuschneiden kann.
Absolut.
Du hast vorhin das Stichwort herunterladen genannt. Das würde ich jetzt zum Abschluss gerne noch klären. Wenn ich mir ein anderes Betriebssystem kaufe, gehe ich auf irgendeine Plattform, Verkaufsplattform oder direkt beim Hersteller und kaufe das.
Ja.
Dann kriege ich einen Schlüssel und darf mir das herunterladen.
Ja.
Wie ist das bei Linux? Wo kriege ich das her?
Das liegt zum größten Teil auf Uniservern. Also das liegt meistens auf freien Surfern, und das kann ich mir irgendwo runterladen. Das sind meistens Org-Adressen. Org impliziert, dass es...
Woher weiß ich, dass das seriös ist und echt ist und dass ich das darf?
Da gibt es dann Prüfsummen dahinter, und ja, das ist genauso, da hat man genauso die Sicherheit oder Unsicherheit, wie man sie bei Proprietären auch hätte. Das heißt, ich gehe auf eine Seite drauf, und das ist auch schon dann die Linux-Seite. Mhm. Das heißt, ich gehe dann für die verschiedenen Versionen auf Mint oder auf Debian, auf Ubuntu und so weiter, und kann mir das da aussuchen.
Mhm. Und dann lade ich das nochmal runter, es installiert sich, und dann kann ich dran arbeiten, so wie ich es gerne hätte. Oder ich komme zu euch.
Das ist der einfache und gute Weg, ganz genau. Einfach abends um 19 Uhr bei uns vorbeischauen.
Dienstagabend, 19 Uhr. Im Moment ins Transition Townhouse in Witzenhausen. Sag nochmal kurz die Adresse.
Brückenstraße 20 in Witzenhausen.
So, kann man einfach vorbeikommen ohne Anmeldung. Hallo, hier bin ich. Kann vielleicht den Laptop auch schon dabei haben.
Genau.
Und und ihr sucht, wie gesagt, neue Räume. Wäre schön, vielleicht hat jemand was. Eine schöne Kooperation.
Ja, bitte, genau, gerne.
Man bekommt Administratoren dazu.
Ja, genau.
Was ich halt schön finde, und deswegen würde ich, glaube ich, den Leuten auch raten, zu euch zu kommen, weil ihr das belebt irgendwie. Also weil das dann nicht nur so, ich muss mich damit zurechtfinden, sondern man kann sich mit Menschen unterhalten und die können einem das zeigen und erklären. Und ist, glaube ich, schöner.
Ja, schön.
Ja. Vielen Dank, Manfred. Und habt ihr eigentlich eine Homepage, E-Mail-Adresse, Telefonnummer?
Ja, wir haben eine Homepage, linux-witz.de.
Okay, linux-witz.de.
Genau.
Also da kann man sich auch hinwenden, wenn man Fragen hat.
Genau.
Oder einfach vorbeikommen. Mhm. Dankeschön, Manfred Wilke von der Linux User Group Witzenhausen.
Ja, danke schön. Dank.